Macht, die kracht. Und da habe ich zu Beginn ein Zitat mitgebracht von Abraham Lincoln. Für alle, die es nicht wissen, Abraham Lincoln war der 16. Präsident der Vereinigten Staaten und regierte 4 Jahre lang, also von 1861 bis 1865, bis er einem Attentat zum Opfer fiel. Das war der erste Präsident, der durch einen Attentat getötet wurde. Und heute kennen wir Lincoln auch, weil sein Gesicht auf der 5-Dollar-Note zu sehen ist. Und Lincoln sagte eben, willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gebe ihm Macht. Also willst du den Charakter kennen, dann gib einem Menschen Macht. Und ich denke, dieses Zitat ist vielen wahrscheinlich von uns bekannt, ist jetzt nichts Neues, aber es passt sehr gut in das heutige Thema, in dem es eben um Macht, aber eben auch um Machtmissbrauch und Sünde geht. Und vielleicht habt ihr schon von so Spielen gehört oder Vergleichen, in denen man testet, wie reagieren Menschen, wenn man ihnen Macht zuteilt. Und diese Experimente, die laufen meist so ab, dass man zufällig eine Person bestimmt und genau dieser Person mehr Vorteile bei diesem Spiel gibt. Beispielsweise, indem man dieser Person eben ein höheres Startkapital oder mehr Mitspracherecht als den anderen gibt. Und nachdem man meistens so ein Experiment durchführt, dann kommt man eigentlich auf das Ergebnis, dass die Person, die mehr Macht zugeteilt bekommen hat, sich den anderen gegenüber überlegen fühlte. Denn diese Person verfügte über, sagen wir, unendlich Ressourcen im Gegensatz zu den anderen. Der Punkt ist aber nur, dass diese Überlegenheit nicht durch ein besonderes Geschick oder Können erarbeitet wurde, sondern, wie wir ja gesagt haben, zufällig dieser Person zugeteilt wurde. Und dieses meist einfach gestrickte Experiment zeigt aber doch sehr deutlich, dass Macht einen sehr starken Einfluss auf den Charakter eines Menschen haben kann. Und vor allem wir als Christen sollten daher uns Gott gegenüber dankbar zeigen für das, was er uns gibt und was er uns gegeben hat. Wenn du heute hier bist, dann aus Gottes Gnade und nicht, weil wir es irgendwie verdient hätten. Und wie bereits erwähnt, möchten wir uns heute dieses Thema Macht, die Kracht anschauen. Und dabei werden wir zunächst einmal anschauen, wie David überhaupt an die Macht kam und wie eben dann schließlich diese Macht dann auch krachte. Wir haben bereits vorletzte Woche gehört, wie David bereits in jungen Jahren von Gott als König auserwählt wurde und der Prophet Samuel ihn gesucht und gefunden hat, weil so hieß nämlich der erste Teil von der Predigtserie. Und der Samuel salbte ihn mit Öl als sichtbares Zeichen zum König über Israel. Doch bis dahin regierte Saul noch weiterhin als König. David wurde zwar gesalbt, aber seine Amtszeit als König hatte noch nicht begonnen. Doch nach der Salbung Davids passierte etwas mit dem König Saul. Diese Salbung hatte einen direkten Impact auf den König. Nachdem nämlich David gesalbt wurde, verließ der Geist Gottes Saul und ein böser Geist quälte ihn. Daraufhin wurde David als Musiker in den Dienst des Königs berufen, um für ihn Harfe zu spielen. Das war sozusagen das Zugangstor von David, um an den Hof des Königs zu kommen und sozusagen royale Luft schon mal zu schnuppern. 1. Samuel 16, 21 gibt uns hierzu Aufschluss. So kam David an Sauls Hof. Der König mochte ihn bald sehr gern und machte ihn zu seinem Waffenträger. David arbeitete am Hof des Königs. Und während dieser Zeit sandte Isai, also sein Vater, ihn, um nach seinen Brüdern zu schauen, denn die befanden sich im Kampf gegen den Philister. Und genau da kam es zu einer besonderen Auseinandersetzung und wahrscheinlich auch zu der bekanntesten Geschichte von David, nämlich sein Kampf gegen den Philister Goliath aus der Stadt Gath. Goliath und die Philister stellten für die Israeliten ein wörtlich großes Problem dar. Es kam zur Konfrontation zwischen den Philistern und den Israeliten. Und während dieser Gegenüberstellung trat Goliath hervor und schüchterte die Israeliten provokativ ein. Und dies ging bereits 40 Tage und 40 Nächte so. Und die Bibel verrät uns einige Eckdaten über diesen Riesen. Er kam, wie gesagt, aus der Stadt Gath. Goliath war über 3 Meter groß Gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer, der 60 Kilogramm wog, und mit Beinschienen, und das alles aus reinster Bronze. Auf dem Rücken trug er eine Lanze, ebenfalls aus Bronze, und sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum, und nur allein die Spitze wog über 7 Kilogramm. Geschützt wurde er von diesem riesigen Schild, der extra von einem Schildträger dafür getragen wurde. Also zusammengefasst, eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, dieser Goliath. Der war mit Sicherheit kaum zu übersehen und auch nicht zu überhören. Er wusste von seinem körperlichen, ja von seiner Überlegenheit einfach Gebrauch zu machen und nutzte diese eben schamlos auch aus, um den Menschen Angst zu machen. Denn welcher normale Mensch würde sich so einem Riesen freiwillig gegenüberstellen wollen? Ich denke, keiner. Wenn wir das Ganze auf uns heute übertragen würden, dann ergeht es uns auf dieser Welt, in unserem Glaubensleben, oft ähnlich wie den Israeliten. Immer wieder haben wir es mit Dingen zu tun, die uns zu laut und zu groß erscheinen. Dinge, die uns einfach einschüchtern. Erschüchtern, weil wir eben Menschen sind und genau wie die Israeliten auf Goliath reagierten. Doch es gibt Hoffnung heute Morgen, denn Jesus hat uns nämlich verraten, dass der Feind umhergeht wie ein brüllender Löwe und dabei versucht er uns einzuschüchtern und zu Fall zu bringen. Doch genau dieselbe Taktik, wenn wir drüber nachdenken, wählte auch Goliath aus. Er nutzte drei Einschüchterungsfaktoren, nämlich seine Größe, seine Macht und seine Rüstung aus. Doch jetzt kommt es. Die gute Nachricht, wir kennen die Taktik des Feindes, weil sie uns verraten wurde. Und das ist schon mal sehr viel wert, wenn wir wissen, wie der Feind tickt. Und zum anderen wissen wir, dass Gott bei uns ist und dass keiner gegen uns sein kann. Und dass er uns nicht verlassen wird. Dafür war der Preis am Kreuz zu teuer und zu schmerzhaft, als dass Gott es je zulassen würde, dass wir als seine Kinder, dass er uns verlassen würde. Daher meine Frage an dich. Wie oft lässt du dich von diesen äußeren Umständen einschüchtern? Wie reagierst du, wenn Situationen kommen, die dir zu groß und zu mächtig erscheinen? Verhältst du dich wie die Israeliten und zitterst schon, sobald die Situation dir wieder begegnet? Oder bist du bereit, dich ihr zu stellen und bringst dein Anliegen vor dem Thron Gottes? Schauen wir mal, welche Option David wählte. Die erste Reaktion von David ist eigentlich völlig überraschend. Anstatt sich wie die anderen einfach zurückzuziehen und zu zittern und sich einschüchtern zu lassen und vielleicht sogar wegzulaufen, erkundigt sich David zunächst mal, welche Belohnung es denn vom König geben würde, wenn man den Philister besiegt. Denn David war es einem Dorn im Auge, wie Goliath mit dem Volk Gottes umging. Wir lesen das im 1. Samuel 17, 26. David fragte einige Soldaten in seiner Nähe, welche Belohnung soll der Mann erhalten, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? Wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich so über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Doch wie reagieren seine Mitmenschen auf das Vorhaben von David? Kurz gesagt, keiner glaubte an dieses Vorhaben von David. Keiner glaubte an ihn, nicht im Entferntesten daran, dass gerade er diesen Riesen besiegen konnte. Zunächst sehen wir sein ältester Bruder Eliab. Ihr erinnert euch vielleicht, das war der, den Samuel zunächst salben wollte als König. Dieser Eliab gab ihm lautstark zu verstehen, dass David auf diesem Schlachtfeld mal gar nichts zu suchen hatte. König Saul traute David den Kampf auch nicht zu, weil er eben rational dachte, wie soll ein Kind gegen diesen Riesen gewinnen? Und natürlich auch Goliath. Er selbst unterschätzte David, aber eben auch Gott sowas von. Das werden wir später noch sehen. David hatte es nicht einfach. Anstatt dass die Menschen ihm Mut zusprachen, versuchte man ihn zu entmutigen und ihn davon abzuhalten. Wie ist es mit dir? Vielleicht kennst du das auch gut, dass man dir dieses und jenes nicht zutraut, weil du zu unerfahren bist, weil die Aufgabe zu groß ist und so weiter. Es gibt zig Gründe, Egal, ob bei der Schule oder bei der Arbeit oder in deinem ganz normalen Alltag, jeder von uns kennt diese Situation, in denen Menschen uns abhalten möchten und nicht an uns glauben. Doch ich will dir sagen, wenn Gott dich dazu befähigt hat, diese Aufgabe zu erledigen, dann wirst du sie mit Gottes Hilfe erledigen. Dann können die Menschen dir noch so große Steine und Riesen in den Weg stellen, doch keiner wird gegen dich bestehen. Denn Gott wird dein Können, deine Bereitschaft, deine Leidenschaft, deinen Dienst segnen, wenn du ihm das gibst, was du am besten kannst. Den Rest überlasse ihm. Bringe du ihm das, was du hast. Stelle dich ihm zur Verfügung. Selbst wenn es nur ein kleines Glaubensgebet ist. Und allein das ist schon eine mächtige Waffe, die dir kostenlos und jederzeit zur Verfügung steht, dann möchte ich dich ermutigen, das einzubringen. David stand Goliath gegenüber, weil er nicht länger zusehen wollte, wie ein Riese über Gott und sein Volk lästerte. Dies war sein Antrieb. Es ging ihm nicht darum, um irgendwie aus der Masse hervorzustechen und sich groß zu machen. Nein, sein Herzenswunsch war es, Gott zu verteidigen und die zum Schweigen zu bringen, die Gottes Volk beleidigten. Diese Überzeugung motiviert ihn dazu, Goliath herauszufordern, ohne zu zögern. David möchte ihn nicht nur herausfordern, sondern er möchte siegreich aus dieser Schlacht hervorgehen. Soweit sein Vorhaben, das haben wir verstanden. Aber wenn ihr mich fragt, stehen die Aussichten auf Erfolg für unseren Freund David eigentlich nicht wirklich gut, oder? Eigentlich sind die Chancen gleich null. Dafür sind die Kräfteverhältnisse einfach zu eindeutig. Wie soll denn ein junger Mann gegen diesen Riesen gewinnen? Sagen wir es mal so, David ist ein kluger junger Mann. Er wusste, was Gott mit seinem Leben vorhatte und was er schon alles durchgemacht hatte an der Seite Gottes. Er hatte schon gesehen, wie Gott ihm den Sieg über Bären und Löwen gegeben hatte. Also warum auch nicht über einen Riesen? David war nicht leichtsinnig oder überheblich. Er traute darauf, dass Gott ihm beistehen würde. Daher trat er im Namen Gottes gegen Goliath an. Dabei braucht David für diesen Kampf keine Waffenrüstung, keine Armee, keine spezielle Waffe oder sonst irgendwie etwas Besonderes. Er geht in den Kampf mit dem, was er hat, nämlich mit einer einfachen Steinschleuder und seinen Glauben an Gott mehr nicht. Weil er wusste, wenn Gott an meiner Seite ist, dann kann ich diesen Kampf nicht verlieren. Und Gott wird mir den Sieg schenken. Ich hoffe, ich schocke dich jetzt nicht, aber auch wir haben es mit Riesen wie Goliath in unserem alltäglichen Leben zu tun. Diese Riesen versuchen dich einzuschüchtern und deinen Glauben in Frage zu stellen. Zwar haben wir es jetzt nicht mit einem physischen Riesen zu tun, jedoch mit Ängsten, mit Problemen, mit Sorgen, Nöte, zusammengefasst mit Situationen, in denen uns alles zu viel und zu schwer vorkommt. Jeder von uns kennt diese Situationen. Umso wichtiger ist es, gerade in diesen Phasen fest an Gott zu halten, wie es auch David tat. Gott hat uns versprochen, dass er für uns ist und dass er uns nicht verlässt. Und keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wurde, wird gegen dich bestehen. So hat es Gott in seinem Wort verheißen und daran darfst du glauben. Denn Gottes Wort ist ewig und beständig. Das, was vor über 2000 Jahren geschrieben wurde, das gilt auch noch heute für uns, heute Morgen. Und das ist etwas, was mich eben immer wieder total fasziniert. Weil wie oft werden von Menschen geschriebene Gesetze überarbeitet, geändert, aktualisiert? Eigentlich ständig, weil diese Gesetze darauf ausgelegt sind, aktualisiert zu werden. Doch wir wissen oft, dass das Wort bei Menschen, das, was heute noch galt, dass es morgen schon veraltet sein kann. Doch das gilt nicht für Gottes Wort, denn sein Wort ist lebendig. David bereitete sich also für den Kampf gegen Goliath vor. Er ging zum Fluss und sammelte 5 flache Steine ein und trat anschließend dem Riesen gegenüber. Wie reagiert Goliath auf David? Goliath verspottet David und nimmt ihn als Gegner nicht ernst. Doch David macht ihm eine klare Kampfansage, die für mich der Schlüsselvers in diesem Kampf darstellt. Doch David rief zurück: Du Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß, Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der Allmächtige. Gott und der Gott des israelischen Heers. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Dann werfe ich die Leichen deiner Leute, den Philistern, den Vögeln und wilden Tiere zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Was für ein Glaubensgebet und was für eine Kampfansage. David ist so überzeugt von der Macht Gottes, und das ist wirklich überwältigend. Davon können wir uns noch eine Scheibe abschneiden, denke ich. Und vor allem für uns heute, die wir den Ausgang der Geschichte schon kennen, ist es umso mehr eine Ermutigung. Und David nahm daraufhin einen Stein aus seinem Beutel und schleuderte diesen voller Wucht gegen die Stirn von Goliath. Der Stein bohrte sich dabei so tief ein in Goliaths Kopf, dass dieser zu Boden ging. Doch es ging noch weiter. Wenn wir uns an diese Ausrüstung von Goliath erinnern, dann haben wir gesehen, dass er ein Schwert trug, eine Waffe, die dazu geschmiedet wurde, um eben die Israeliten und auch David zu töten. Doch genau dieses Schwert, welches geschmiedet wurde, um andere zu töten durch die Hand Goliaths, genau dieses Schwert nimmt David, um Goliath zu enthaupten. Und wenn wir so drüber nachdenken, dann ist das für mich ein Zeichen. Ein Zeichen, dass du deinen Feind mit seiner eigenen Waffe in Autorität und mit der Hilfe Gottes schlagen kannst und sogar schlagen wirst. Wenn wir anfangen, unser Problem, unsere Sorgen, unsere Nöte auch direkt anzusprechen, ja sogar mal anzubrüllen und sie einschüchtern, dann wird in deinem Leben die Post abgehen. Das kann ich dir garantieren. Dann wird dein Riese, der dich schon viel zu lange einschüchtert, den du schon viel zu lange herumträgst, merken, da tut sich etwas. Dass sie hier langsam anfängt, es wird langsam ungemütlich für ihn, weil du anfängst zu kämpfen mit Gott und du holst ihn ins Boot mit voller Autorität. Doch was passiert mit David? Der Sieg von David über Goliath stellt einen Wendepunkt in der Einsetzung David als König dar. Nachdem David Goliath besiegt hatte, begann der Bekanntheitsgrad von David beim Volk zu steigen. David war der Mann der Stunde. Er hatte zigtausend Follower auf einen Schlag erhalten. Er wurde umjubelt und als Held gefeiert. Alle dachten, Mensch, den David, den möchte ich an meiner Seite haben. Den möchte ich gerne zum Essen einladen. Das ganze Volk umjubelte David, denn er hatte Goliath besiegt und dadurch die Philister auch vertrieben. Doch noch immer war David nicht an der Reihe zu regieren. Immer noch saß Saul auf dem Thron. Wie? Auch nach diesem glorreichen Sieg über Goliath und nach der Anerkennung durch das Volk? Ja, auch dann nicht. Zwar nähert sich David Stück für Stück seiner Bestimmung, doch immer noch regierte Saul weiter. Saul schenkte ihm später sogar noch seine älteste Tochter zur Frau, was dazu führte, dass David zum Schwiegersohn des Königs wurde, also ein Mitglied der königlichen Familie, und auch Jonathan, eines der Söhne Sauls, wurde zum besten Freund Davids, und die beiden hatten so eine enge Freundschaft und gingen wirklich durch dick und dünn. Und Jonathan hatte David so sehr lieb wie seine eigene Seele, wie sein eigenes Fleisch und Blut. Während auf der einen Seite David immer bekannter und beliebter wurde und siegreich aus jedem Kampf hervorging, stieg der Neidfaktor von Saul gegenüber David. Moment mal, ich bin hier eigentlich der König. Warum ist dieser David jetzt so beliebt und so erfolgreich? Daher versuchte Saul, David aus dem Weg zu räumen, damit sich das Thema David erledigt hatte. Der Neid brachte Saul dazu, seinen eigenen Schwiegersohn umbringen zu wollen. Wir sehen einmal mehr, wozu Neid und Stolz und Machtmissbrauch Menschen führen kann. David hatte im weiteren Verlauf zweimal auch die Möglichkeit, Saul zu töten. Aber er tat es nicht. Wir lesen im 1. Samuel 24, wo es heißt, vorhin in der Höhle, da hat der Herr dich mir ausgeliefert. Meine Leute wollten mich dazu verleiten, dich umzubringen, doch ich habe dich verschont. Ich dachte, niemals kann ich meinen König etwas antun, denn er ist vom Herrn selbst auserwählt worden. Schau, mein Vater, was ich hier in meiner Hand halte, einen Zipfel deines Mantels. Wir sehen hier ein Stück weit das Herz oder die Herzenshaltung Davids und seine Treue zu Gott und zu seinem Diener, zu dem König. Nie hätte sich David erlaubt, seinen Schwiegervater, den König, umzubringen, wohl wissend, dass er der von Gott erwählte und eingesetzte Nachfolger wäre. David nahm also keine Abkürzung, um König zu werden, sondern er war ganz entspannt und wartete, wie Gottes Plan in seinem Leben aussah und wie sich dieser umsetzte. Gott belohnte die Treue Davids und es kam, wie es kommen musste. In einer Schlacht wurde König Saul so schwer verwundet, doch der Stolz, nicht von seinen Gegnern getötet zu werden, brachte Saul dazu, sich selber in sein Schwert zu werfen und sich selbst zu töten. Mit 30 kam David schlussendlich an die Macht und wurde zum König über ganz Israel ernannt. Er regierte insgesamt dabei 40 Jahre. Dabei gewann er verschiedene Schlachten über die Moabiter, den König von Zoab, und brachte die Bundeslade zurück nach Jerusalem, nachdem er die Philister nochmals besiegte. Wir sehen also, dass Gott zu seinem Wort steht, auch wenn wir seinen Plan nicht immer verstehen. Dass wenn Gott sagt, dass wenn er uns durch gewisse Situationen führt, dann wird er es tun, egal wie schwierig und wie langwierig diese auch aussehen mögen. Es liegt an uns, daran nicht aufzugeben und festzuhalten an ihm, wie es eben auch David tat. Vielleicht handelt Gott nicht immer dann, wie du es dir wünschen möchtest, aber eins ist sicher, er kommt nie zu spät. Er handelt so, wie es in seiner Zeitplanung passt und so, wie es in seinen Plan für dein Leben passt. Das durfte ich auch oft persönlich in meinem Leben so feststellen. Oft frage ich mich, musste ich diese und jene Situation wirklich durchlaufen? Aber danach denke ich mir, wer weiß, wo ich heute wäre, wenn ich diese Situation nicht durchlaufen hätte. Du kannst dir gerne David und seine Wartezeit als Beispiel für dein Leben nehmen. Mich beeindruckt es, dass David an keiner Stelle an Gottes Wort und seiner Verheißung für sein Leben zweifelte. Er hielt fest an seiner Salbung zum König durch den Propheten. Wir sehen, dass es auch keine Lösung ist, irgendwelche Abkürzungen zu nehmen, die nicht im Einklang stehen mit dem Plan Gottes für unser Leben. Aber dann ist ja alles gut ausgegangen, oder? Nicht ganz, denn es gibt noch ein Aber. Denn die Macht kracht. Nach all den ganzen Stationen, welche David in seinem Leben durchlaufen hatte, all die Schlachten und Gegnern, die er besiegt hatte, all die Zeit, die er schon mit Gott verbrachte, in seiner Gegenwart, nach all den Siegen und all den Segen, die seine Familie erfahren hatte, ja, nach all dem gibt es eben auch einen negativen Höhepunkt im Leben Davids. Denn, wie gesagt, die Macht kracht. Der ganze Ruhm und Ehre unter dem Volk, das sich aufgebaut hatte, bekam einen riesigen Knacks. Und David drohte, wie auf diesem Bild dargestellt, alles zu verlieren und sein Gewissen stand vor einem Scherbenhaufen. Doch das war erst der Anfang. Was war geschehen und wie kam es dazu? Dazu fasse ich kurz das Kapitel 11 aus 2. Samuel zusammen. Nachdem sich David eines Tages ausgeruht hatte, ging er auf dem Dach von seinem Palast spazieren und bis hierhin wahrscheinlich nichts Außergewöhnliches. Doch von seinem Dach aus machte er eine für ihn, sagen wir mal, reizvolle Beobachtung. Er sah, wie eine Frau sich auf dem Hof des Nachbarhauses badete, und daraufhin wurde David neugierig und wollte wissen, ja, wer diese Frau war, und schickte daher seinen Diener los, um zu erfahren, um welche mysteriöse Frau es sich dabei handelte. Naja, damals hat man noch als König seinen Diener losgeschickt. Heute würden wir hierzu wahrscheinlich irgendwelche sozialen Medien verwenden und irgendwelche Profile durchschauen, aber damals war das eben so. Und der Diener kam mit einer eindeutigen Message zurück. Die Frau heißt Bathseba und ist verheiratet. Sie ist die Tochter von Eliam und verheiratet mit Uria. Das heißt, David wurde eigentlich gleich mit der Tatsache konfrontiert: Die Frau, so schön sie auch sein mag, ist tabu für mich. Sie ist verheiratet und somit außerhalb von meinem Beuteschema. Selbst als König kann ich daran nichts ändern. Sie kann noch so schön sein, reizvoll, anziehend, Aber nein, sie ist vergeben. Denkste. David schien so geflasht zu sein von Madame Bathseba, dass er diese Umstände gar nicht ihn interessierten. Er dachte keine 2 Sekunden nach. Und auch wenn er wusste, was Sache war, ließ er sich nicht abhalten. Also ließ er seine Macht spielen, seinen Einfluss, seinen Bekanntheitsgrad. Er war ja immerhin der König. Und ließ Bathseba von seinem Diener zu sich in den Palast holen. Und dabei ließ er nichts anbrennen, dachte wieder nicht nach, ob Gott seine Tat so toll fand oder nicht, und schlief mit ihr. Und hier begann der Dominoeffekt und der erste Stein war gefallen. Die Kettenreaktion war im vollen Gange. David hatte sich nicht so gut verhalten und nicht das getan, was vor Gottes Augen verwerflich war. Oder das getan, was vor Gottes Augen verwerflich tat. Zwar tat er es versteckt und nicht öffentlich, doch Gott wusste genau, was David getan hatte. Und das war erst der Anfang. Denn als ob das nicht schon genug gewesen wäre, nach einiger Zeit merkte Bathseba, dass sie von David schwanger war. Auweia, David, David, das wird ja immer besser hier. So hatte das David wahrscheinlich nicht geplant, ein Kind mit einer verheirateten Frau zu zeugen. Das kam noch nie gut an und vor allem nicht als König. Also musste ein Vertuschungsplan her, damit seine Tat keiner mitbekam. Und er eben seine Macht weiter behalten konnte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ein Stück weit kann ich mich in die Lage von David hineinversetzen. Ich denke, jeder von uns, und ja, auch du kennst dieses Gefühl, diese innere Stimme im Ohr, die dir sagt, nein, tu das nicht, lass das lieber sein. Oder dieses Gefühl in der Magengegend, das dir einfach versucht zu signalisieren, hör auf, brich dein Vorhaben ab und lass es gut sein. Unter Christen nennen wir sowas Hören auf den Heiligen Geist. Gerade in solchen Momenten ist es wichtig, festzuhalten im Glauben und diesen Versuchungen zu widerstehen. Egal wie diese Versuchungen aussehen, sie lauern quasi überall. Überall gibt es Situationen, in denen wir uns an einer Kreuzung befinden und uns entscheiden müssen. Mache ich das Richtige, auch wenn mir das nicht immer passt? Aber ich weiß, dass es richtig ist, beziehungsweise, dass es dem Willen Gottes entspricht. Oder mache ich das, was nicht in Ordnung ist in Gottes Augen, auch wenn es mir eben dann leichter fällt? Wenn du jetzt gerade mit dir haderst und eigentlich weißt, es gibt Dinge in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind vor Gott, dann möchte ich dich ernsthaft ermutigen, das Ganze wirklich vor Gott zu bringen. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, dass Gott immer dann in mein Leben eingegriffen hat, wenn ich eine bewusste und eine ernst gemeinte Entscheidung getroffen habe, gewisse Dinge vor ihm abzugeben. Immer dann stand Gott bei mir und hat mir geholfen, auch aus vielen schwierigen Situationen, die jeder von uns kennt. Wie wir gesagt hatten, war Bathseba schwanger geworden und daraufhin beschloss David, es muss ein Vertuschungsplan her. Jetzt pass auf. David hatte sich also diesen Vertuschungsplan oder diesen Masterplan überlegt, wie er das Ganze verheimlichen konnte. Als er nämlich die Info bekam, dass Bathseba schwanger war, ließ er sofort seinen Mann Uria holen. Und als der Mann im Palast ankam, hat David erstmal ein bisschen Smalltalk mit ihm gehalten. Na Uria, altes Haus, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Wie läuft es so auf der Schlacht? Ja, so ist es mit den Kriegen. Jeden Tag gibt es da was zu erleben an der Front. Aber Uria, mein Guter, wenn du doch schon da bist, dann ruh dich doch erstmal aus. Mach dich frisch, nimm ein Bad, entspann dich. Chill erst einmal. Geh zu deiner Frau heim, die wartet bestimmt schon auf dich und freut sich, dich zu sehen. Und als Uria sich auf den Weg machte, holte ihn unterwegs der Diener David sogar noch ein, um ihm noch ein Geschenk zu überreichen des Königs, als zusätzliche Anerkennung für seine Dienste. Somit würde der Mann mit seiner Frau schlafen, sie würde ihm daraufhin sagen, dass sie schwanger ist, und ihr Mann würde sich freuen auf das ungeborene Kind und alle wären glücklich und zufrieden. So sah der Vertuschungsplan aus. Wie sah es mit der Umsetzung des Planes aus? Uria tat David diesen Gefallen nicht. Er ging nicht nach Hause, sondern zur königlichen Leibwache am Tor des Palasts und dort übernachtete er. Blöd gelaufen. Als David dies mitbekam von seinem Diener, ließ er Uria nochmal zu sich in den Palast bestellen. Und ich kann mir vorstellen, dass Urias sich dabei dachte, was ist denn hier los? Ich bin gerade einmal einen Tag aus dem Krieg zurück und muss ständig zum König. Zuvor hat er sich nie um mich gekümmert. Und David fragte ihn, warum er denn nicht bei seiner Frau geschlafen hätte daheim. Zwar eine sehr indiskrete Frage, aber schließlich ist es ja der König. Doch Uria dachte gar nicht daran, nach Hause zu gehen. Er machte sich mehr Gedanken um den laufenden Krieg. Also ließ David nicht locker. Zwar ist der Plan das erste Mal gescheitert, aber das hat ja nichts zu heißen. Also lud er Uria zum Essen ein und ließ ihn ordentlich trinken, damit er diesmal hoffentlich angetrunken endlich nach Hause zu seiner Frau geht und im Rausch am besten noch bei ihr übernachtet und die Sache wäre gegessen. Doch auch diesmal ging Uria nicht nach Hause, sondern schlief wieder bei der Leibwache am Palast. Also scheiterte der geniale Plan von David auch dieses Mal. Blöd. Es musste also ein anderer Plan her, der diesmal noch extremer war als die beiden Anläufe zuvor. David war so verzweifelt, dass er bereit war, Uria absichtlich im Krieg sterben zu lassen. Zwar würde sich hierdurch nicht das Problem lösen lassen, dass Bathseba unerklärlicherweise schwanger war, aber immerhin gab es dann keinen Ehemann mehr, der David und Bathseba einen Strich oder im Weg stehen könnte. 2. Samuel 11, Verse 14 und 15, da heißt es, am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und gab ihm Uria mit. Darin befahl er seinen Heerführer, stell Uria an die vorderste Front, wo der Kampf am härtesten tobt. Keiner von euch soll ihm Deckung geben. Zieht euch mitten in der Schlacht von ihm zurück, damit er getroffen wird und stirbt. So sah der neue Plan Davids aus. Uria soll an die vorderste Front und quasi absichtlich geopfert werden. Und der Plan wurde auch prompt umgesetzt. Joab hatte die Feinde in der belagerten Stadt schon länger beobachtet und so wusste er, wo die gefährlichsten Leute standen. Genau dort setzte er Uria ein. Und als nun die Feinde, die Ammoniter, aus der Stadt herausstürmten und angriffen, wurden einige Israeliten getötet und auch Uria war unter den Gefallenen. Der Bote von Joab machte sich auf den Weg und ging in Jerusalem sofort zum König. Er berichtete David alles, was Joab ihm aufgetragen hatte. Die Feinde waren stärker als wir, erzählte er. Sie stürmten aus der Stadt und griffen uns auf dem freien Feld an. Wir konnten sie bis unmittelbar vor die Tore der Stadt zurückdrängen. Doch da schossen die Bogenschützen von der Mauer auf uns herunter. Einige der Soldaten wurden tödlich getroffen. Auch Uria ist gefallen. Da antwortete David, geh zurück und melde Joab, lass dich durch diese Niederlage nicht entmutigen. Der Krieg ist ebenso grausam. Mal trifft es diesen, mal jenen. Kämpfe entschlossen weiter gegen die Stadt, bis du sie zerstört hast. Und mit diesen Worten sollst du Joab aufmuntern. Also der schreckliche Vertuschungsplan Davids ging tatsächlich auf. Zwar auf den Kosten von Uria, aber er ging auf. Er ließ tatsächlich den armen, unwissenden Mann vorne an der Front kämpfen und absichtlich sterben. Denselben Uria, den er noch vor ein paar Tagen lobte und belohnte und beschenkte. Nur damit David Bathseba zur Frau nehmen konnte und seinen Ehebruch verschleiern konnte. Im 2. Samuel 11, da lesen wir im Vers 26, 27, als Bathseba hörte, dass Uria gefallen war, hielt sie die Totenklage für ihren Mann. Gleich nach der Trauerzeit ließ David sie zu sich in den Palast holen und heiratete sie. Bald darauf brachte sie einen Sohn zur Welt. David, super, du hast dein Ziel erreicht, oder? Du bist ja nochmals mit einem blauen Auge davongekommen. Nicht ganz, denn es gab nur ein Problem an diesem ganzen Plan Davids. Der Herr verabscheute, was David getan hatte. Oha, lieber David, dein Plan schien doch nicht so genial und so toll zu sein. Aber es war doch nur ein kleiner Ausrutscher. Uria ist tot, er kann also David nichts mehr anhaben. Und David und Bathseba haben geheiratet, jetzt wird das Kind geboren und alle leben ganz normal weiter. Naja, nicht ganz. Wir haben ja im letzten Vers gelesen, dass Gott Davids Vertuschungsplan und alles, was dazugehörte, verabscheute. Deshalb sandte Gott seinen Propheten Nathan zu David und dieser erzählte ihm ein Gleichnis von zwei Männern. Der eine Mann war wohlhabend und reich und der andere bettelarm. Der arme Mann besaß nur ein kleines Lamm, welches er wie sein eigenes Kind liebevoll versorgte. Doch der reiche Mann, der hatte sehr viele Schafe und Rinder. Und dieser bekam Besuch und wollte seinem Gast etwas zu essen anbieten. Er brachte es aber jedoch nicht über das Herz, eines der eigenen Tiere zu schlachten. Also nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es für seinen Besucher zu. Daraufhin wurde David zornig und forderte den Tod des reichen Mannes für sein Fehlverhalten. Dazu solle er dem armen Mann 4 Lämmer geben für das eine, welches er gestohlen hatte. Im 2. Samuel 12 heißt es, da sagte Nathan zu David, du bist dieser Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich habe dich zum König von Israel erwählt und dich beschützt, als Saul dich umbringen wollte. Den gesamten Reichtum Sauls und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehören dir. Und sollte das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Warum also missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? Den Hethiter Uriah hast du ermordet und seine Frau geheiratet. Ja, du, David, du bist der Mörder Urias, denn du hast angeordnet, dass Uriah im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Du hast dich mir widersetzt und Uriah die Frau weggenommen. Darum soll dein Königshaus von nun an immer wieder das Schwert zu spüren bekommen. Ich, der Herr, sage dir, jemand aus deiner eigenen Familie wird dich ins Unglück stürzen. Ich selbst werde dafür sorgen. Du musst erleben, wie ein Mann, der dir sehr nahe steht, dir deine Frauen wegnimmt und in aller Öffentlichkeit mit ihnen schläft. Was du, David, heimlich getan hast, das lasse ich am helllichten Tage geschehen. Ganz Israel soll Zeuge sein. Und so kam es auch, dass Davids und Bathsebas Sohn nach der Geburt krank wurde und kurz darauf verstarb. Da bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan erwiderte, der Herr hat dir vergeben und du wirst nicht sterben. Doch wegen deiner Tat spotten die Feinde Gottes noch mehr über ihn. Darum muss der Sohn, den Bathseba dir geboren hat, sterben. Und nach diesen Worten ging Nathan wieder nach Hause. Wir sehen, dass Gott zu seinem Wort steht. Zwar vergab Gott David und er musste nicht sterben, wie der Mann in diesem Gleichnis, aber er und seine Familie haben die Konsequenzen zu spüren bekommen. Gott ließ das nicht spurlos an David vorbeigehen. Und wie oft ergeht es uns im Leben auch so. Wir sind Menschen und machen täglich Fehler. Und Gott weiß das auch und er vergibt uns unsere Fehler, wenn wir ihn um Vergebung bitten. Dafür war der Preis am Kreuz zu teuer und die Liebe Gottes zu groß, als dass Gott uns nicht vergibt, wenn wir ernsthaft um Vergebung bitten. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir nicht mit den Konsequenzen unserer Vertretungen und Übertretungen leben müssen. Das, was geschehen ist, ist meist nicht rückgängig zu machen. Doch Gott begegnet uns in seiner großen Liebe und vergibt uns, weil wir seine Kinder sind. Zum Abschluss habe ich noch 3 Fragen mitgebracht. Ich werde die Fragen kurz gemeinsam mit euch durchgehen und danach werden die Fragen hier auf der Leinwand bleiben und dann werden wir auch noch genug Zeit haben, darüber nachzudenken. Und die Band wird dann auch noch einen Song singen. Die erste Frage, vertraue ich den Plan Gottes für mein Leben? Hier geht es um Berufung, um das, was Gott in mich gelegt hat. Vertraue ich Gott und seinem Plan in meinem Leben? Wir haben heute gehört, dass David zum König gesalbt wurde, aber erst mit 30 Jahren zum König Israel ernannt wurde. Daher möchte ich dich ermutigen, dran zu bleiben und an deiner Berufung für dein Leben festzuhalten. Egal wie lange es dauert, vertraue darauf, dass Gott alles in seiner Hand hält und dass er einen perfekten Zeitplan für dein Leben hat. Welchen Riesen möchte ich heute gegenüberstehen und mit Gottes Hilfe besiegen? Die Frage soll dich ermutigen, heute einen Glaubensschritt zu tun und diesen Riesen und diesen Raum einfach verändert zu verlassen. Nicht, weil ich es sage, sondern weil Gott hier ist und möchte, dass wir unsere Sorgen und Nöte ihm bringen, vor seinem Thron. Wir haben gehört, dass die ganze Armee Sauls Angst hatte vor Goliath, von seiner Statur, von seiner Ausstrahlung. Keiner kam auf die Idee, Goliath herauszufordern. Lieber hat man einen Monat lang seine Einschüchterungen ertragen. Wenn du auch solche Riesen, solche Probleme, Sorgen und Nöte kennst, dann möchte ich dich heute ermutigen, diesen Riesen im Namen Gottes gegenüberzustehen. Denn Gott ist hier und er möchte, dass du gerne diesen Riesen heute erschlägst und enthauptest und siegreich hervorgehst aus diesem ewigen Kampf. Du kämpfst schon viel zu lange und du bist schon müde geworden und matt. Doch Gott ist hier und sagt, komm her zu mir, mein Kind, ich möchte dich frei machen und erquicken, dir neue Kraft und neuen Mut geben. Was bringt meinen Glauben zum Einkrachen? Gibt es Dinge, die dich abhalten, voll in Gottes Gegenwart einzutauchen? Dinge, die vielleicht nicht in Ordnung sind vor Gottes Augen, aber die du immer wieder tust, weil du nicht anders kannst. Ich bin nicht hier, um irgendjemanden zu verurteilen, weil ich auch weiß, wie es heißt, mit gewissen Dingen zu kämpfen. Aber ich kann auch sagen, dass Gott größer ist, größer als all die Dinge, die du je falsch gemacht haben kannst. Klar, es ist nie gut, Fehler zu machen und mit den Konsequenzen zu leben, aber Gott liebt dich zu sehr, als dass er möchte, dass du verloren gehst. Auch David wurde vergeben, wie wir gehört haben. Er und seine Familie mussten mit den Ergebnissen dieses Fehltritts leben. Doch auf der anderen Seite wissen wir heute, dass Jesus genau aus diesem Geschlecht Davids hervorging. Also wenn Gott selbst eine sozusagen vorbelastete Familie wählte, um auf diese Welt zu kommen, wie viel mehr wird er dir vergeben, wenn du ernsthaft um Vergebung bittest? Wir werden jetzt gleich einen Song singen und die Fragen noch ein wenig auf der Leinwand lassen, damit du Zeit hast, in Ruhe das Ganze zu reflektieren. Und ja, wir haben zwar heute die klassische Gebetszeit, also darf das Gebetsteam auch gerne nach vorne kommen. Wir möchten gerne gemeinsam beten und ich möchte dich ja einfach ermutigen, diesen Glaubensschritt zu tun heute Morgen. Amen.